habe mir zum ersten Mal Permission, also diese Erlaubnis gegeben, wirklich zu sagen, wer bist du? Und was machst du? Wozu bist du hier? Was ist deine Berufung? Und es gibt von Picasso, und ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig hinkriege jetzt, er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist es, seine Gabe herauszufinden. Der Zweck des Lebens ist es, diese weiterzugeben.
Ja, wundervoll.
Und ich habe gedacht, oh.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, ihr Lieben, bevor es gleich losgeht mit dem wundervollen John Seedy, gibt es noch ein kleines Update von mir. Ich habe ein bisschen drauf rumgedacht, drauf rumgefühlt und ich werde ab der nächsten Woche alle 14 Tage eine Folge mit einem Gast senden und an den anderen beiden Samstagen gibt es eine Folge mit mir. Also, deswegen freue ich mich und fordere euch auf, mir zu schreiben bei Insta, bei Facebook, LinkedIn, eine private, persönliche Nachricht. Was wollt ihr wissen? Womit kann ich euch unterstützen? Was ist vielleicht auch für euch als individueller Tipp wichtig? Es wird dann eine AMA-Folge geben an dem Samstag, an dem keine Folge mit dem Gast ist. Und dann an dem anderen Samstag, wenn wir jetzt mal von 4 Samstagen ausgehen. Das Zusammensammeln nochmal, was für mich am wichtigsten war, von meinen Gästen, von meinen Hörern und für mich aus der Zeit Impulse und Inspirationen mitgeben, Sachen, die sich bewegen oder die in die Bewegung kommen konnten oder in die Veränderung. Und ich möchte das mit euch teilen und das geht los ab nächsten Samstag. Ich freue mich auf euch in jedem Fall.
Schon Späßchen hier. Herzlich willkommen zu All of Me. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und noch mehr freue ich mich, dass ich einen wundervollen Gast heute habe. John Seedy ist bei mir. Herzlich willkommen, lieber John.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe mich sehr auf diese Einladung gefreut.
Ja, es ist total schön, weil ich weiß gar nicht, hast du dich eingeladen oder hat unsere gemeinsame, wundervolle Rolferin gesagt, kümmere dich mal.
So ist es.
Ich habe jemanden für dich, ne? So rum ging's.
Genau, sie hat das Ding in die Wege geleitet, ja, sozusagen,
okay.
In Bewegung gebracht.
Und da wir sie beide so himmlisch finden und seit so vielen Jahren unter ihren Händen sein dürfen.
So ist es.
Ich habe ihr vorher geschrieben, ob ich sie nennen darf, aber sie hat noch nicht geantwortet. Und da haben wir kurz drüber gesprochen und du sagtest auch, na, ich glaube, sie ist sehr privat und ich finde das sehr schützenswert insofern. Also, wir haben die beste Rolferin der Welt. Das ist jetzt erstmal unsere Verbindung und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, was uns verbindet und was uns auch gemeinsam antreibt. So würde ich es mal sagen. Also, Nochmal herzlich willkommen. Das Thema ist so schön und ich weiß jetzt schon, ich lade dich nochmal ein, weil wir können das gar nicht in eine Stunde stecken.
Das ist richtig. Es ist wirklich sehr viel.
Sehr viel. Okay. Fang mal an, wo du anfangen möchtest.
Ja, vielleicht, also mein Hintergrund ist vielleicht so typisch für sehr viele Männer in einem gewissen Alter, sagen wir so. Bin letztes Jahr 60 geworden und habe da so ganz klassisch in dem Sinne Karriere gemacht. Ich habe studiert, ich in England studiert, ich komme gebürtig aus Großbritannien, bin aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Erstaunlicherweise. Man fragt sich, wo die Zeit geblieben ist. Ich wollte eigentlich für ein bis zwei Jahre kommen.
Oh, ist das schön hier.
Yes, it's nice. It's genau, nice. Und wir sitzen hier heute in Hamburg und die Sonne scheint, was auch nicht jeden Tag passiert. Insofern ist das die Bestätigung. Und ich habe, in Unternehmen gearbeitet, in Führungspositionen, sowohl auf Unternehmensseite in Marketing und Vertrieb, als auch dann in der Werbebranche. Und irgendwann habe ich mich, nachdem ich das alles so beobachtet habe und mitgemacht habe, habe ich mich selbstständig gemacht, das ist auch wirklich 20 Jahre her, einmal als Unternehmensberater in dem Bereich Pitch-Beratung, Optimierung von Marketing und Werberesourcen. Und ich hatte aber nebenbei, und ich habe das oft sehr stiefmütterlich behandelt, ich hatte immer ein größeres Interesse an Menschen, wie Menschen ticken, wie sie funktionieren, was sie bewegt. Und habe, ich glaube, schon vor 25 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht.
Da warst du der einzige Mann weit und breit?
Fast. Und ich habe dann, ich habe so systemische Elemente gemacht, aber es war eigentlich eine relativ klassische NLP-Ausbildung, Coaching-Ausbildung. Dann habe ich noch die Wingwave-Ausbildung gemacht, also mit Rapid Eye Movement, also EMDR. Und dann vor ein paar Jahren, 2019, habe ich tatsächlich eine ziemlich ausführliche Ausbildung zum Hypnotherapeuten gemacht, Rapid Transformational Therapist. Und das aber alles wirklich nur nebenbei. Das war nicht hauptberuflich. Ich habe das eher aus Interesse gemacht, hobbymäßig gemacht, hier und da mit Leuten zusammengearbeitet, aber es war nie mein Schwerpunkt.
Darf ich einmal einhaken?
Ja, gerne.
Weil das war mit Sicherheit eine intensive Zeit, weil du ja gerade beschrieben hast, wo du beruflich, was du gemacht hast.
Ja.
Und dann war das, aber der nächste Satz gleich, ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ich habe mich beobachtet. Also was hast du gesehen?
Warum ich mich selbstständig gemacht habe?
Ja, das war jetzt einfach, du hast es wundervoll in kurzen Sätzen beschrieben.
Ja.
Aber das klingt so, als hätte ich, jetzt ist es so und morgen ist es so. Aber das ist ja eine, also, weil du bist ein feiner Fühler, das muss ich jetzt auch nicht lange raten.
Das ist richtig.
So. Also das heißt, wie bist du da hingekommen? Du hast gesagt, du hättest dich selbst beobachtet, im Zweifel hast du die anderen auch beobachtet und gefühlt. Wie war dieser Shift von, hier ist irgendwas nicht so, wie es für mich gut ist oder ich muss und will mich verändern?
Ja.
Was war in der Zeit?
Ich wollte unbedingt, ich hatte einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich selber bestimmen, wo die Reise hingeht. Ich bin auf Unternehmensseite und auch in einer größeren Werbeagentur bin ich da ganz gut gefahren, war auch bei Scholz & Friends Geschäftsführer und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, ich bin zu sehr fremdgesteuert. Niemand war daran schuld, sage ich mal. Ich habe es selber zugelassen, ich habe selber wollte in so eine Struktur arbeiten. Aber ich habe allmählich, und das ging ganz schnell, ehrlich gesagt, innerhalb von 6 Monaten habe ich den Punkt erreicht, wo ich festgestellt habe, das passt gar nicht mehr.
Okay.
Das will ich nicht, das möchte ich nicht. Mhm. Gab damals ein großer Wechsel in der großen Führungsebene von der Agentur. Und das war für mich auch klar, dass ich nicht da bleiben wollte. Mhm. Parallel habe ich gesagt, okay, du hast immer das Gefühl, du kannst alles besser machen, anders machen, dann mach es. Mhm. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay, und hast das im Zweifel eben schon in deinem vorigen beruflichen Leben ja auch festgestellt, dass du was bewegen kannst.
Dass ich was bewegen kann. Aber hier ist ein ganz interessantes Ding, wenn wir dann später dazu kommen, was ich heutzutage mache. Mhm. Ich habe nicht wirklich ich war ambitioniert, ich habe ja aber nicht wirklich eine größere Vision vor Augen gehabt. Mhm. Ich habe mich nicht wirklich gefragt, wozu bist du hier? Mhm. Was ist meine Berufung, was ist meine Gabe? Mhm. Vielleicht war ich noch zu jung, vielleicht wollte ich einfach nur, sag ich mal, die Kohle verdienen.
Mhm. Sicher sein.
Ja.
Ja, also ein volles Konto gibt Sicherheit.
Ja.
Erstmal, oder?
Ja, genau. Also das
war das was, was dich auch satt gemacht hat, jetzt nicht nur im Essenssinne?
Was mich auch genervt hat, ist, dass ich gesehen habe, wie Leute sich hingegeben haben bis zur Erschöpfung, mhm, und es trotzdem nicht gereicht hat. Mhm. Es war nicht genug für sie, es war nicht genug für ihre Kunden, es war nicht genug für andere Stakeholder, mhm, und sie waren auch nicht zufrieden mit dem Leben. Mhm. Ja? Mhm. Die haben gearbeitet und gearbeitet. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du selbstständig bist, dann kannst du wenigstens bestimmen, wie viel du arbeitest. Mhm. Haha, ich meine, ich habe auch diesen schönen Begriff damals in der Zeit kennengelernt, selbst und ständig.
Mhm, ja.
Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein, je nachdem, was passiert. Oh. Aber für mich war der Punkt, mach es selber, mhm, und dann kannst du es dir beweisen, ob du es dann, wenn du es selber machst, besser machst oder, mhm, nur anders machst. Aber, mhm, auf jeden Fall brauchst du einen Richtungswechsel.
Mhm. Lass uns trotzdem auch nochmal, das mache ich ja immer sehr gerne, und du hast auch, glaube ich, schon mal reingehört, mhm, in den Podcast. Also, wie sind wir geprägt? Weil alles, was wir tun, lernen wir im Elternhaus.
Jo.
Also, sprich, vielleicht magst du da ein paar Sätze zu sagen, weil das ist dein Teil deiner Geschichte.
Ja, meine wunderbare Eltern, mhm, die waren beide Jahrgang 32,
puh,
mhm, beide aus Großbritannien, also die haben auch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Interessanterweise, mein Vater kam aus ziemlich armen Verhältnissen, meine Mutter aus relativ wohlhabenden Verhältnissen, aber sie waren beide sehr klug, aber es ergab sich nicht, dass sie studiert haben, dass sie studieren konnten.
Mhm.
Und das heißt,
das wäre für eine Frau auch in der Zeit sowieso eher ungewöhnlich, oder war das in England anders als in Deutschland?
Naja, nicht so viel anders. Nee. Ein bisschen anders, aber so selbstverständlich wie heutzutage war es, mhm, definitiv nicht.
Mhm.
Und die haben beide viel gearbeitet. Meine Mutter hat dann doch, sie ist Lehrerin geworden, mhm, und mit Leidenschaft, also, mhm, das wirklich mit Leidenschaft. Und sie hat immer mit kleinen Kindern gearbeitet. Und es gab mehr als einmal, gab es, dass die Kinder am Ende des Tages, quasi eines Schultages, geheult haben, weil sie zu ihren Eltern zurückkehren müssten, mhm, und nicht mit meiner Mutter nach Hause kommen konnten.
Oh,
also sie war wirklich mit Herz und Seele dabei. Und mein Vater war Ingenieur, mhm, und hat sich sozusagen hochgearbeitet.
Mhm.
Aber die Prägung war, du musst immer Leistung erbringen. Du
musst dann schuften, oder?
Schuften. People, mhm, like us ist so ein schöner Begriff auf Englisch. Leute, Menschen wie wir, mhm, haben es nicht leicht. Menschen wie wir müssen mehr arbeiten, wenn wir Geld haben wollen. Menschen, mhm, wie wir, mhm, können nicht zweimal, dreimal im Jahr in Urlaub fahren.
Mm.
Und selbst wenn wir das Geld haben, ist das irgendwie, naja, das macht man nicht.
Spannend, ne?
Mm. Man spart.
Mm.
Na?
Okay.
Mm. So ist das.
Oder gehört sich das dann auch nicht, weil sozusagen nur die viel Urlaub machen, die
viel Geld haben oder Macht oder die länger schon Geld haben? Also weil wir reden da auch von so einem Wechsel.
Ja, also ich glaube, da ist eine für Menschen, die vielleicht, für die es immer selbstverständlich war, ein gewisses Niveau zu leben, eine gewisse Menge an Geld zu haben, man ist immer selbstverständlich, man ist vorsichtig damit umgegangen, aber trotzdem konnte man gewisse Dinge leisten und das hat man dann gemacht. Für Menschen, für die es neu war,
ja,
und ich meine, meine Großeltern, meine Großmutter, das ist ich habe sehr starke irische Wurzeln, und väterlicherseits, es war so, da waren 14 Kinder, das war ein kleines Haus, kleines Reihenhaus mit 14 Kindern, nicht genügend Schuhe für alle Kinder gleichzeitig, das heißt, man müsste quasi die Schuhe teilen, und also das heißt, das hat meinen Vater sehr geprägt. Das hat, obwohl er sich da herausholen konnte, hat es natürlich sehr, sehr geprägt. Und dann Jahrgang 32, heutzutage noch reden Männer ungern über gewisse Dinge und diese Generation, das heißt nicht, dass er kein herzlicher Mensch war oder sowas, aber es gab einfach Themen, die tabu waren. Man hat nicht darüber geredet.
Na, es war ja auch ein Schutz.
Ja, natürlich.
Also und da kommen wir vielleicht langsam zu deinem heutigen Thema, weil Männer gelernt haben oder lernen mussten, ihr Herz zu schließen.
Ja.
Richtig?
Also ich würde gerne kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin,
sehr gerne. Mir
diese Erlaubnis zu geben, eigentlich das zu machen, was ich jetzt mache. Ich habe vor zweieinhalb Jahren ein Burnout gekriegt. Ziemlich massiv. Und ich war wirklich 6 Monate lang außer Gefecht. Sehr, sehr erschöpft, seelisch, physisch, alles, was man von Burnout kennt. Und das, obwohl ich selber zumindest theoretisch dieses Wissen, dieses Fachwissen hatte, durch meine ganze Coaching-Ausbildung, durch die Hypnose-Ausbildung, durch den Austausch mit vielen Therapeuten und so weiter und so fort. Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Aber ich habe der Schuster hat die schlechteste Schuhe, die Kinder der Schusters haben die schlechtesten Schuhe. Ich hab nicht auf mich selbst geachtet. Ich habe mich nicht gesehen, wenn ich in den Spiegel geguckt habe.
Okay, dann können wir einmal nur ein- und ausatmen.
Ja.
Ne? Weil ich glaube, das ist wirklich das Kollektiv.
Ja, ja.
Also und du hast dich getraut, ob aktiv oder passiv, ist jetzt auch wurscht, das zu fühlen.
Ja, das ist richtig, aber mit den Konsequenzen, dass man, ich wusste, dass es richtig ist, dass ich mir diese Auszeit gönne, aber das geht nicht ohne schlechtes Gewissen. Das geht nicht ohne Schuldgefühle und auch ein bisschen, wie gesagt, diese Vorwurf. Du hättest es wirklich besser wissen müssen. Ja? Und ich habe es trotzdem nicht gemacht.
Also Schuld und Scham spielen ja auch eine Riesenrolle, ne?
Schuld und Scham und das sind
Zwillinge.
Das gehört dazu, aber das sind schlechte Begleiter.
Aber die haben alle, glaube ich.
Ja.
Also kenne ich jetzt aus männlicher Sicht dieses Schuld und Scham. Thema ist, glaube ich, massiv.
Ja,
und ist das. Also Scham ist das ekelhafteste von allen Gefühlen.
Ja.
Da will gar keiner hin, also mich eingeschlossen. Aber das ist gerade auf dem Tisch, würde ich sagen.
Ja, ja, genau. Und dann kam noch mehr, weil ich dachte, ich denke, ich habe den Schuss nicht laut genug gehört. Stellte sich letztes Jahr heraus, Ich hab das gemacht, was viele Männer nicht machen. Ich gehe regelmäßig zu meinen Ärzten. Mein Schwiegervater, der jetzt über 80 ist, hat mich irgendwann wirklich, kann das nur auf Deutsch sagen, zusammengeschissen, weil er sagte, du bist über 50 und du gehst nicht zur Kontrolle zu den verschiedenen Ärzten, bist du verrückt. Das musst du einfach machen. Und das als so führender Oberarzt früher, und er hat gesagt, das geht gar nicht. Und genau in dieser Situation befand ich mich, als ich beim Urologe war und er hat die übliche Untersuchung gemacht und hat mir gesagt, du musst zum Kardiologen hin. Und ich so, wieso das denn? Und er sagte, ja, weil deine Arterien dicht sind. Und zwar nicht so knapp. Dann war ich tatsächlich beim Kardiologen und wurde festgestellt, dass ich ein genetisches Herzproblem habe und dass meine Arterien zu 90% dicht waren, also Stenose 90%. Okay. Und ich wollte eigentlich den Sommer in Portugal verbringen. Stattdessen hat er gesagt, nein, du kommst zum wirklich nächste Woche ins Krankenhaus und wir fangen damit an. Und ich hatte wirklich sehr, die erste OP, ich habe zwei OPs gehabt und habe jetzt in der Zwischenzeit 6 Stents. Und mir geht es jetzt gut. Aber bei der zweiten OP konnte man die Stents nicht setzen. Ich lag das und du bist nicht unter Vollnarkose, wenn du so eine Herz-OP hast, weil es zu gefährlich ist und die deine Mitwirkung benötigen eventuell. Deswegen bist du nur so ein bisschen
halb weg.
Und ich habe statt eine halbe Stunde 2,5 Stunden lang Elektroschocks bekommen, damit sie die mit Ballonkatheter sozusagen diese Stents reinplatzieren konnten. Ich habe wirklich in der Zeit gebeten, praktiziere Buddhismus, ich habe gechantet, ich habe meine verstorbenen Eltern gesehen und irgendwann habe ich gedacht, okay, also das ist wirklich der Schuss, den ich persönlich hören müsste, um zu sagen, was machst du jetzt? Ich hab mich erholt, Gott sei Dank war der alte Professor, der das gemacht hat, sehr hartnäckig und hat gesagt, ja, natürlich kriegen wir das hin. Aber nach 2,5 Stunden denkst du, okay, kann das bitte jetzt so oder so aufhören? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr, dass das jetzt weitergeht.
Aber du bist an die Wurzel gekommen.
Ja.
Dessen, woher du kommst. Und wo du hin willst und du willst nicht mehr das alte bedienen, ist jetzt gar nicht das richtige Wort. Aber das, also ich gehe davon aus, dass das ganz viele, die jetzt zuhören, genauso fühlen wie ich. Also mein ganzer Körper bebt.
Ja. Und ich glaube, ich habe mir zum ersten Mal, und wie gesagt, ich bin jetzt schon 60, ich habe mir zum ersten Mal Permission, also diese Erlaubnis gegeben, wirklich zu sagen, wer bist du? Und was machst du? Wozu bist du hier? Was ist deine Berufung? Und es gibt von Picasso, und ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig hinkriege jetzt, er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist es, seine Gabe herauszufinden. Der Zweck des Lebens ist es, diese weiterzugeben.
Ja, wundervoll.
Und ich habe gedacht, oh. Und all diese Zeit, auch das, was ich vorher erzählt habe, auch als ich mich damals selbstständig gemacht habe, das war ambitioniert, ich habe gut verdient, ich habe tolle Projekte begleitet, aber das war nicht meine Gabe. Das war nicht der Grund, warum ich hier bin.
Aber das war vielleicht trotzdem dein Talent, also weil irgendwas konntest du ja auch daran.
Klar, aber es war
nicht aus der Tiefe.
Es war nicht tief genug. Ich habe nicht tief genug reingebohrt und ich habe nicht verstanden, dass man das machen muss, wie man das macht. Und dann plötzlich lag ich da und ich habe gedacht, okay. Wenn ich jetzt hier rauskomme, dann gibt es keine Angst mehr, dann gibt es keine Panik mehr, dann gibt es keine Ja-Aber mehr. Du machst es verdammt nochmal. Und seitdem mache ich das. Und seitdem lebe ich das. Und ich glaube, das ist das, was wir besprochen haben von meinen Eltern. Wir hatten immer, da war immer so eine Urangst.
Unbedingt.
Wirklich so zu sein, wirklich die Person zu sein, die du eigentlich sein solltest.
So wie du gedacht bist.
Ja. Mhm. Und das ist jetzt bei mir sowas von endgültig weg. Und das tut mir sehr, sehr gut, weil mit dieser Überzeugung, mit den ganzen Talenten, mit den ganzen Skills, mit der ganzen Erfahrung, kann ich das zusammenbringen als ein Paket, was wirklich dann sozusagen meine Gabe für mich darstellt und für mich stimmig ist und die ich dann tatsächlich weitergeben kann in verschiedenen Kanälen.
Und ist es jetzt leicht?
Ist es leicht?
Ist es jetzt leicht?
Es ist leicht her, weil ich weiß, wozu ich das Ganze mache. Ist es jeden Tag in der Umsetzung leicht? Nein.
Okay, das ist ja, glaube ich, das normale Leben. Aber ich frage deswegen, weil ich ganz häufig das Gefühl habe und das selber auch aus meiner Familie so kenne. Und ich finde das auch sehr deutsch und auch wie du deine Eltern beschrieben hast, es ist so ein Glaubenssatz, dass es nur was wert ist, wenn es schwer ist.
Ja.
Also wir müssen einfach unendlich schuften und keulen und nur dann ist es was wert und dann bin ich was wert und so weiter und so weiter. Und ich trete ja dafür an, dass es leicht sein darf.
Ja, das ist richtig. Und das in dem Sinne, wie ich jetzt an meine Projekte arbeite, die mir jetzt wichtig sind, weil sie für mich allein sind, weil sie für mich stimmig sind, da kann ich, ich muss nur aufpassen, dass ich tatsächlich nicht vergesse zu schlafen und so weiter und so fort, aber weil, sage ich mal, wie ein verrückter Professor, der irgendwie so die Formel endlich entdeckt oder keine Ahnung, was es ist, kann ich wirklich Tag und Nacht arbeiten. Aber hoch motiviert, Dinge herauszufinden, Lösungen zu entwickeln.
Wundervoll.
Und das ist ein großer Unterschied.
Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und dann kommen wir in dieses Thema, dass es dir dann Kraft gibt.
Ja, genau so ist es.
Ne? Weil dann brennst du nicht aus, weil du genau das machst, was aus der Tiefe aus dir rauskommt, weil es dein Talent ist.
So ist es.
Oder deine Berufung, finde ich auch schön, weil Talente haben wir viele.
Ja. Ja, Talente hatte ich vorher auch. Und die habe ich auch gut eingesetzt, aber trotzdem war die Erfüllung nicht da, weil diese Berufung nicht da war.
Ja. Und du sagtest auch, du hättest auch systemisch gearbeitet, weil da bin ich ja auch sehr zu Hause. Hast du auch aus Loyalität deiner Herkunftsfamilie gegenüber, bist du in dem geblieben, in diesem, ihr habt es ja auch schon, ihr habt auch schon so gekämpft und ihr habt mir das Leben geschenkt und aus Loyalität kämpfe ich auch. So.
Ja.
Ne? Weil da haben wir ja so ganz geheime oder inzwischen nicht mehr ganz so geheime Verträge mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, dass wir das System weiter erhalten, indem wir es unbewusst genau so machen und ja denken, sonst werden wir abgespalten oder sonst fliegen wir raus oder.
Und unbewusst in dem Sinne, weil woher findet man die Alternativen oder woher weiß man, dass es Alternativen gibt? Das ist, also für mich, sehr viele Dinge waren einfach in Anführungsstrichen normal.
Ja, genau.
Das bei uns ist es so, okay. Und wenn bei anderen Freunden und Bekannten das auch ähnlich abläuft, dann ist das anscheinend, das ist mein Referenzbild. So ist es.
Das stimmt,
genau. Und deswegen, und ich habe wirklich, Familienkarma und so weiter, Ladies and Gentlemen, ich kann nur sagen, ich habe selber, als ich meine Hypnose-Ausbildung gemacht habe und du selber sehr viel, weil wir miteinander arbeiten, du musst das logischerweise.
Dein eigener Prozess, ne?
Ja. Hoi, was hatte ich da für Streitgespräche mit meiner verstorbenen Verwandtschaft über die Sitten, unser Wertesystem, das quasi vererbt wurde. Und man muss sich vorstellen, das war, wie gesagt, zum größten Teil so eine irische Familie, auf beiden Seiten, meine Eltern, Mutter und mütterlicherseits und väterlicherseits. Der Unterschied war, väterlicherseits waren sie wirklich ziemlich arm, mütterlicherseits waren sie ziemlich wohlhabend. Also das kam auch dann noch dazu, so ein bisschen dieses britischer, was man macht, was man nicht macht. Ne?
Was
das
man tut.
So. Damals gab es noch British Empire und diese ganze Geschichte und es gab Dinge, die man tut und man nicht tut.
Unbedingt.
Und das ist bestimmt auch ein Stück weit weitergegeben worden.
Genau.
Ja.
Okay. Also, es ging weiter. Also, du kamst aus diesem OP-Raum und wusstest, Ja, cool. Hast du das für dich behalten? Also bist das sozusagen wirklich in dich, also es ist in dich irgendwie reingekommen oder es ist von außen, irgendwie hast du es verstoffwechselt, dieses okay und jetzt geht's, ab jetzt ist es anders.
Ich habe das es ist eine gute Frage. Ich bin auch ein Relativ, wir haben über unsere gemeinsame Bekannte gesprochen und gesagt, dass sie, glaube ich, eine sehr private Person ist. Mhm. Glaube ich, in manchen Sachen bin ich auch eine sehr private Person.
Okay.
Das heißt, ich habe es nicht an die große Glocke gehängt.
Was ja völlig in Ordnung ist.
Also. Ja, ich habe das aber für mich und ich habe das, wie gesagt, meinem Mann erzählt und ein paar gute Freunde und so weiter, dass das wirklich ganz anders wird jetzt für mich. Mhm. Egal wie finanziell erfolgreich das ist oder nicht, aber ich merke, ich hab den Schuss gehört und ich habe jetzt dieses Projekt, ich habe zwei Projekte eigentlich und ich will an beiden wirklich arbeiten, weil die für mich so wichtig sind und das ist ein bisschen dieses, ich meine, ich will es nicht überdramatisieren, aber bevor ich diese Herz-OPs gehabt habe, wurde mir ganz klar gemacht, innerhalb der nächsten 3 Monaten werden Sie entweder einen massiven Herzinfarkt haben oder einen massiven Schlaganfall. Opa. Punkt. So einfach und so direkt wurde es mir kommuniziert, um auf diese Dringlichkeit aufmerksam zu machen.
Falls du nichts machst.
Ja, okay. Oder falls ich das hinauszögere.
Ja.
Ich wollte eigentlich, wie gesagt, nach Portugal ein paar Monate und so weiter. Und das hieß, nein, das machst du nicht, weil wenn du das machst, dann kann Folgendes passieren. Mhm. Und ich glaube, es gibt Leute, die andere dramatischere Sachen erleben, wenn sie auf dem OP-Tisch sind und sozusagen, also ich habe keinen Herzstillstand gehabt oder sowas, insofern es wäre überdramatisch zu sagen, dass mein Leben in akuter Gefahr gewesen wäre, aber es war für mich wirklich eine Zäsur, das war friss oder stirb. Und deswegen wurde es sehr klar danach, egal was passiert, du verfolgst jetzt das, was du immer machen wolltest und aus welchen Gründen immer mit angezogener Handbremse gemacht hast. Mhm. Das ist keine Ausrede mehr. Mhm. Hör auf.
Mhm. Okay. Und in deinem nahen Umfeld haben auch alle genickt? Also, weil man kann ja dann auch erstmal
Gegenwehr haben alle kriegen. Genickt und so nach dem Motto, ja, okay, aber was hast du jetzt vor? Mhm. Und ich wollte wirklich dieses Ding Thriving Men, das ich gegründet habe, das wollte ich auf die Beine stellen. Ich hatte auch ein Projekt in Afrika, ein Projekt für Straßenkinder und Joy Africa Foundation. Und beide Projekte will ich wirklich mit sehr viel Kraft und Überzeugung voranbringen, weil das ist meine Möglichkeit. Also ja, der Arzt hat gemeint, ja, du hast, wenn alles gut geht und du nichts Blödes machst, dann lebst du ein normales Leben. Das heißt, ich kann noch gut 20, 30 Jahre haben. Mhm. Aber ich will mit einer anderen Dringlichkeit handeln, weil ich jemand bin, ich glaube, das ist ein anderer Punkt, der vorher nicht rausgekommen ist. Die Komfortzone bei mir war sehr bequem. Mhm.
Ja? Ja.
Und dann hast du Dinge vor, die du nur halbherzig umsetzt oder nächste Woche, nächstes Jahr.
Ja, weil es halt komfortabel alles irgendwie ist. Ne? Alles läuft,
so.
Alles ist bezahlbar,
so.
Alles macht halbwegs Freude.
Genau, und das nach dieser OP, nach dieser ganzen Warnungen, die ich quasi letztes Jahr bekommen habe, habe ich gedacht, nee, jetzt Schluss damit.
Tatsächlich.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich der Clou. Das war der große Unterschied. Mhm. Einfach gesagt, jetzt, egal wie viel ich erreiche, aber der Versuch startet jetzt.
Mhm. Okay, und ich finde ja schon den Namen Thriving Man, ja, der sagt eigentlich alles. Lass uns da rein.
Ja, Thriving, also viele Leute in Deutschland haben gesagt, sag mal, sind wir bei L'Oreal, warum musst du ein Wort nehmen, das man nicht aussprechen kann? Thriving, okay. Nicht Thriving. Ne? Und ich habe gesagt, okay, wir sind nicht bei Evelyn Harmon, bei dieser britischen Fernsehanrede mit Lord Hesketh Fortescue oder wie auch immer das hieß, Thriving Man.
Also vor allen Dingen sind wir nicht mehr in den 70er Jahren.
Ja, das ist richtig. Mhm. Aber Thriving Man, warum? Wir reden ganz oft in England, in der englischen Sprache, sowohl die Amerikaner als auch die Engländer, über den Unterschied zwischen to survive and to thrive. Mhm. Reimt sich natürlich, aber to survive ist wirklich überleben und nur gerade knapp überleben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was viele Männer beruflich machen, aus verschiedenen Gründen. Und da können wir gleich vielleicht ein bisschen gucken. Mhm. And to thrive, guck mal, das Wort kommt aus dem Bereich a thriving business. Ist ein Business, ist ein Geschäft, dem es richtig gut geht.
Ja, da ist so ein Boden und so ein Feuer drin für mich.
Ja, thriving plants. Mhm. The garden's thriving, sagte meine Großmutter immer. Mhm. Das heißt, alle Bäume, Pflanzen, Blüten und so weiter und so fort.
Also ja, das tun die auch nur, wenn die Wurzeln gesund sind.
Ja.
Also mich hat thriving sofort auch so von unten abgeholt.
Ja, super.
Und ich werde dich aber sonst auch gefragt, was heißt es jetzt wirklich? Und gibt es tatsächlich, manchmal gibt es ja kein deutsches Wort.
Nee.
Also, oder ich kenne das selber, dass ich denke, das Englische gefällt mir besser. Also, weil die Bedeutung treffender, sage ich jetzt mal, ist. Oder genau. Im Deutschen fehlt mir irgendwas.
Ja, das ist ja auch in diesem Fall ein bisschen auch der Fall. Ich würde sagen, Thriving Men sind Männer in Bestform.
Mhm. Ja? Aber ich finde im modernen Sinne Bestform. Ja, weil wir haben natürlich. So viele Jahre Bestform, also diese krasse Leistungsoptimierung.
Ja,
Die meisten sind emotional leergefähigt.
Ja, so ist es. Also
deswegen bin ich ein bisschen angestrengt von diesem Leistungsoptimierungsgedanken in jedem Bereich.
Okay. I agree. Es ist hier haben wir jetzt eine sehr interessante Sache. Also für mich ist das wir reden über eine ganzheitliche Geschichte. Wir reden über eine facettenreiche Geschichte, dass es Männer wirklich in jeder Hinsicht gut geht. Ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, weil ich glaube, wie gesagt, lass uns noch ein bisschen tiefer definieren, was Bestform bedeutet. Aber Männer in Bestform, Thriving Men, sind die besten Verbündete von Frauen.
Mhm. Joho.
Na? Mhm. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Also ich habe sehr viele ich habe profitiert in meinem Leben sowohl von guten Männern als auch von guten Frauen.
Unbedingt.
Und deswegen bin ich absolut für diese Gleichgewicht, für diese Balance, weil wir brauchen das.
Unbedingt.
Ich finde es sehr spannend, dass viel darüber geredet wird, dass wir motiviert werden über etwas, das man toxische Motivation nennt. Mhm, okay? Wir bilden uns ein, dass wir ehrgeizig und ambitioniert sind und wissen, wo die Reise hingeht und deswegen treten wir an jeden Tag und so weiter. Und das stimmt immer wieder gar nicht. Es heißt, wir sind tatsächlich druckgetrieben, angstgetrieben, durch externe Validierung getrieben und so weiter und so fort. Wir definieren uns leider zu oft, wie gesagt, in unserer westlichen Gesellschaft, das ist so, und materieller Wohlstand ist wichtig. Aber wir definieren uns viel zu viel über, was wir haben und nicht, wer wir sind. Mhm. Ja? Und eine Sache, die ich mit meinen Klienten mache, ich sage, du bist so busy, du steigst diesen Berg hoch. Mhm. Kannst du mir bitte sagen, wenn du da oben bist, wie sieht der Blick aus? Was erwartest du, dass du da oben findest? Mhm. Weil du verbringst deine ganze Zeit hoch zu klettern. Mhm. Aber was ist das, das dich tatsächlich da erwartet?
Mhm. Ja? Noch schöner Ausblick.
Ja, aber noch nicht mal das. Und viele können nicht sagen, wozu sie das machen, was sie machen. Sie sagen, ja, ich mache das für meine Familie. Mhm. Ich kenne so viele Beispiele. Ich kenne auch tolle Familien, Väter und so weiter und so fort. Aber ich kenne auch sehr viele Väter, die wirklich viel für ihre Familie machen, viel für ihre Kinder machen. Und sie sind fast nie zu Hause. Sie arbeiten 60 Stunden die Woche. Sie haben ein schwieriges Verhältnis zu der Partnerin, zu der Ehefrau. Sie haben trotzdem ein schwieriges Verhältnis zu den Kindern, wenn sie Kinder haben. Sie treiben keinen Sport. Sie haben seit 3 Jahren mit dem besten Kumpel nicht gesprochen. Wozu machst du das? Wo kommst du denn hin? Also ich habe das auch erlebt, ein sehr guter Familienfreund aus dem Stuttgarter Raum. Und er hat immer gesagt, er hat sein eigenes Unternehmen gehabt. Und ich, also Schwäbisch kann es bestimmt nicht, aber er hat sinngemäß immer gesagt, die Leute müssen schaffen oder sowas.
Sehr gut.
Und er ist leider mit 62 verstorben. Er hatte keinen Draht mehr zu seinen 2 erwachsenen Söhnen. Und er wohnte zwar im selben Haus mit seiner Frau zusammen, aber die hatten quasi seit 20 Jahren sich nichts zu sagen.
Aber du fragst sie mit Sicherheit auch nicht nur, wo willst du hin, sondern wo kommst du her?
Ja.
So wie ich dich jetzt
kennengelernt
habe.
So ist es. Und das ist eine große Reflexion für viele, weil Männer sind nicht daran gewöhnt, über sich selbst zu reden. Auch wenn sie, und here's the problem, Männer kommen erst, wenn die Karre gegen die Wand knallt. Du musst, und hier ist John Seely auch, wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied. Mhm. Guck mal, ich brauche da, obwohl ich es deutlich hätte besser wissen müssen, ich brauchte trotzdem den Burnout selber, um zu sagen, was machst du eigentlich? Mhm. Ich müsste mich dann erstmal in den Spiegel konfrontieren. Vorher war ich nicht bereit, das zu machen. Ja, und ich glaube, das ist das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, auch berufstätige Frauen, erfolgreiche Frauen und so weiter und so fort. Ich habe immer begrüßt, ich finde es super, ihr habt in den letzten 10, 20 Jahren auch immer diese Women's Mentoring Gruppen, diese Business Women's Groups, wie es so ist. Und ihr redet über viele Themen, ihr redet mit Freundinnen, ihr redet mit der Frauenärztin, mit wem auch immer, ihr redet.
Ja, Frauen reden. Ha? Frauen reden.
Frauen reden. Mhm. Männer reden selten. So, wir sind auch so ein bisschen so geprägt getuned und das ist auch okay. Mhm. Aber wir müssen mehr reden, als wir im Moment machen. Mhm. Und das ist der Punkt bei Thriving Men. Ich versuche da Kurse, Tools, eine Community aufzubauen, wo High-Achieving Men, High-Performing Men so ein bisschen den Stecker ziehen können und sagen können, es geht nicht darum, nicht maskulin zu sein, es geht nicht darum, ein echter Mann zu sein, es geht nicht darum, ambitioniert zu sein, erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Nur, was tut dir wirklich gut? Wo willst du wirklich hin, wenn du ein Thriving Man bist? Und du diese verschiedenen Lebensbereiche besser orchestrierst, damit du wirklich von jedem Ding was hast.
Und ich mutmaße, dass dein Ziel ist, die High Potentials, nenne ich die jetzt mal, nur auf einen anderen Weg zu bringen, weil ich glaube, die große Angst ist ja, dass sie eben, wenn sie da nicht performen, dass das Geld nicht stimmt, dass das Ansehen nicht stimmt, die ganze Nummer, diese ganze Außennummer oder das System, was sie sich damit gebaut haben, dass das zusammenfällt wie ein Kartenhaus.
Ja, genau.
Und es ist ja nicht, also ich habe es jetzt nicht vollzogen, aber gefühlt ist es nicht der Fall.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und wenn du weitermachst, wie du jetzt machst und mit der so quasi Karre gegen die Wand knallst, dann kann es alles sowieso in sich zusammenfallen.
Aber wie schaffst du das, denen die Angst zu nehmen, das, was über Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, siehe auch deine Geschichte, funktioniert hat?
Ja.
Und jetzt kommen wir in ein Bewusstsein oder unsere Welt ist so, bricht ja an allen Stellen auf. Wo setzt du da an, dass die Männer sich trauen, aus dem alten Muster rauszuschauen, sag
also
ich jetzt erstmal?
Eine Sache ist sehr wichtig und ist eine Sache, die ich jetzt in dieser kurzen Zeit gelernt habe, auch als ich den ersten Kurs gemacht habe bei Thriving Men. Und ich habe das, und die Zielgruppe ist wirklich Männer. Mhm. Und ich habe das, ist alles auf Englisch, aber das ist 6-Week Stress Breakthrough Challenge, also 6-wöchige Stress Durchbruch, Herausforderung oder Challenge, whatever. Es gab diejenigen, die gesagt haben, einige haben mitgemacht und finden das ganz toll. Andere haben gesagt, ja, aber weißt du was, ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit für ein Anti-Stress-Programm. Mhm. Und es ist so, und was ich verstanden habe, auch in der meiner Wortwahl, alle wollen die Kontrolle haben. Alle wollen wirklich so am Lenkrad des eigenen Lebens sitzen und sagen, okay, und bestimmen, wo sie hinfahren.
Ja.
Sie wollen mehr mentale Resilienz. Sie wollen die Leistung nachhaltiger machen, aber sie wollen die Leistung nicht aufgeben. Mhm. Und das ist auch ein Wording. Mhm. Wenn wir zusammenarbeiten können und du mehr dein Leben in den Griff kriegst und mehr höhere Resilienz aufbauen kannst und du kannst deine Leistung bringen, aber ohne dass es dich so erschöpft wie vielleicht im Moment, sind das nicht attraktive Dinge, die du erreichen willst. Mhm. Aber es ist, man muss Männer sozusagen kommen lassen. Ja? Wir wollen nicht, und da ist auch ein bisschen so ein jetzt weiß ich wirklich das Wort auf Deutsch nicht, Backlash, so Gegenströmung. Wir hatten vorher über Schuld und Scham gesprochen. Du kannst nicht, auch wenn Männer wissen, welche Verantwortung sie tragen, um dafür zu sorgen, dass es in der Gesellschaft, dass es Frauen in der Gesellschaft auch besser geht, dass mehr Gleichberechtigung kommt, dass sie ihre Chance auch haben, bitteschön. Es wird empfunden von manchen Männern, dass in der Art des Dialogs, wie es gelaufen ist, dass sie quasi dazu beschämt werden, Frauen zu unterstützen.
Warte mal, sie werden beschämt?
Wenn du versuchst, jemanden durch Beschämungen zu etwas zu treiben.
Ja, okay.
Und es gibt durchaus Leute, mit denen ich arbeite, sie sitzen da und sagen, pass mal auf, meine Frau verdient genauso viel wie ich. Wir teilen uns die Kinder, sozusagen, wir kümmern uns beide um unsere Kinder und so weiter und so fort. Und dennoch habe ich das Gefühl, nicht unbedingt von der eigenen Frau, sondern generell von der Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug tue.
Ja.
Aber ich arbeite trotzdem 60 Stunden die Woche. Ich versuche das und das zu machen. Ich versuche, ein guter Chef zu sein. Ich versuche, ein guter Kollege zu sein. Und so weiter und so fort. Und trotzdem wird die Netto-Botschaft, die ich da herausziehe aus der Debatte, ist, dass ich trotzdem nicht genug mache.
Und nicht genug bin.
Nicht genug bin und nicht, ja.
Das ist die orale Wunde.
Und das heißt, da muss man man muss Männer treffen, abholen, wo sie sind. Mhm. Und sie sind gedanklich, gefühlsmäßig woanders als Frauen. Mhm. Und auch oft als die Frauen, die sagen, es muss aber doch klar sein, was du als Mann machen musst.
Mhm. Krass, oder?
Und manchmal ist es klar und manchmal ist es nicht klar. Und ich versuche zu sagen, Leute, lass uns diese Debatte wieder in eine gesunde Mitte bringen. Es gibt nicht viele mehr. Ich habe gerade wenn man sich die Staaten anguckt, ich habe gerade aber eine sehr interessante Untersuchung gelesen von Pew Research, die sagt, die meisten Männer wollen eigentlich nicht Frauen wieder ans Herd zurückschicken.
Ja.
Sie verstehen, sie sind auch groß geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt, die Vorbilder, die sie gerade von einigen Politikern und einigen Tech-Bros vorgelebt bekommen, ist nicht das, wonach sie selber suchen. Sie wissen, dass das kannst du auf der Ebene machen, wenn du unbedingt musst und wenn du es unbedingt brauchst, aber das bin ich auch nicht. Also die Schritte geben wir nicht zurück.
Nee.
Das wollen wir nicht. Dennoch sagen sie, okay, aber wir haben das Gefühl, wir brauchen eine gesündere Debatte, was es bedeutet heutzutage, guter, und das ist jetzt mein Begriff logischerweise, thriving Männer zu sein, die dennoch diese Rolle spielen als Verbündete, ich finde es ein guter Begriff, Verbündete der Frauen.
Schön.
Und das ist das, was ich versuche da sowohl individuell als auch kollektiv auf die Beine zu stellen.
Also in den Verbündeten, ich weiß es jetzt gar nicht, aber es ist auch die Verbundenheit, sind wir da beim gleichen Wort, Stamm. Also, weil da habe ich wirklich das Gefühl, da muss so viel Heilung passieren.
Ja.
Also hast du aber jetzt alles auch schon so schön beschrieben.
Aber Heilung, aber genau das ist es. Nur du kannst mit Frauen über Heilung sprechen. Du kannst mit den wenigsten Männern, ein paar schon, du kannst mit den wenigsten Männern über Heilung sprechen.
Okay.
Sie haben, logisch, wir haben alle unsere Überzeugungen, unsere limitierenden Glaubenssätze, unsere Muster tief auf unserer Festplatte, die uns entweder helfen oder hindern, Dinge zu machen. Und Glaubenssatzarbeit oder das, was man bei der Hypnose immer machen kann, um so alte Sachen wirklich rauszunehmen und mit neuen, besseren, optimistischeren, positiveren Überzeugungen zu ersetzen. Das ist eine Sache, die man dann auch mit Männern super macht. Nenn es bloß bitte nicht Heilung.
Weil dann gehen die rückwärts.
Ja.
Weil? Das ist irgendwie so Spiri und so ein Frauenzeug, oder?
Ja.
Okay. Wie nennst du es?
Ich gebe es kein Wort. Ich sage einfach, dass wir diese Prozesse machen, um so inneren Ausgleich wiederzufinden, Ausgewogenheit, Ausgleich zu finden, solche Sachen. Dass man lernt, mit seiner Leistung besser umzugehen, dass man mehr mentale Resilienz erzeugen kann. Aber das ist das letztendlich, das ist schon das Endprodukt, aber der Weg dahin, wie gesagt, meine Erfahrung ist, mit Männern und Frauen ist ein bisschen anders.
Das glaube ich. Was wäre, wenn Männer Heilung erlauben?
Es würde eventuell schneller gehen.
Ja, aber schön. Genau. Es wäre sozusagen eine Abkürzung, was die meisten Männer ja total toll finden.
Genau, genau. Also ich glaube, ich glaube, dann ist die Frage, fast die Gegenfrage, die ich habe, ist, was meinen wir dann genau mit Heilung?
Naja, heilen. Irgendwie wieder heil werden.
Ja. Ja.
Und zwar aus eigener Kraft. Also ich liebe natürlich diese Selbstheilungskräfte. Und das Schöne ist, im Außen immer jemanden zu finden oder jemanden suchen zu dürfen und dann zu finden, der mich in meine Selbstheilungskräfte bringt.
Okay, und hier ist eine Sache, die sehr wichtig ist, weil wenn du Männer ihre Selbstbestimmtheit zurückgibst, dann sind sie dabei.
Genau.
Weil das ist das, was wir alle haben wollen. Und wenn die merken, dass die im Hamsterrädchen immer laufen, und die externe Validierung zu viel Platz nimmt, dass sie nicht definieren können, wozu sie das machen, was sie machen, was ist oben auf dem Berg. Das ist genau dieser Grund, warum sie sozusagen Dauerstress haben, diese chronischen Druck immer spüren, weil es immer da ist. Weil du nicht die Karten neu gemischt hast und sagen, okay, viele Teile davon sind noch valide, aber ich muss die neu sortieren und in eine andere Reihe bringen, damit ich, wie gesagt, am Lenkrad meines eigenen Lebens sitze.
Und ist die Hypnose jetzt eins deiner Tools? Also weil ich bin ja auch sehr zu Hause eben im energetischen Raum und wenn in dem Fall jetzt bleiben wir bei den Männern, durch Fragen sich einen Tick näher kommen und sagen, okay, ich habe übrigens die und die Geschichte. Also mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater haben so und so gearbeitet. Das kann ich alles sagen. Und ich möchte es auch gerne anders machen vielleicht. So, aber wenn wir nicht einen anderen Hebel als das Wort finden oder uns auf was anderes einlassen, ist es einfach fucking hard, eine Veränderung zu schaffen.
Okay. Es ist total d'accord und hier haben wir das Problem und das, ich fand es sehr interessant. Ich hatte ein Interview mit einem amerikanischen Doktor gehört, der sehr viel mit Männern zusammenarbeitet, und er sagt, ehrlich gesagt, das Problem mit Talk Therapy, also Gesprächstherapie, die Einschränkung, nicht das Problem, aber die Einschränkung ist, dass wir meistens im kognitiven Bereich bleiben. Mhm. Und sehr viele der Sachen, die wirklich interessant sind, die Trigger, sind in so unserem Unterbewusstsein. Die sind auf der Festplatte, die wir nicht einfach so sehen können und anzapfen können. Mhm. Sonst können wir sehr viel leichter, sehr viele Sachen selber klären.
Mhm. Oder verändern.
Oder verändern.
Weil das ist ja das Ziel, ist irgendwie so diese Veränderung.
Es. So ist es. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan von Hypnotherapie, also Rapid Transformational Therapy in diesem Fall, weil du schickst auf eine sehr sanfte Art und Weise, schickst du das Bewusstsein in eine Kaffeepause. Okay, weil das ist sonst wie der Wachmann an der Tür.
Sure, der will das nicht.
Nein? Und dann gehst du und redest mit dem Unterbewusstsein. Und das machst du in Hypnose, und wir machen das so, wir gehen wirklich, versuchen den roten Faden, wir haben natürlich vorher über alles geredet und was vermeintlich das Thema ist. Natürlich ist immer die Frage, was ist das Problem hinter dem Problem und so weiter. Es gibt so verschiedene Ebenen, aber wir wissen, was wir uns, wo sozusagen der Ausgangspunkt ist. Und dann unter Hypnose gehen wir Szenen aus dem Leben, aus der Historie der Person zurück, meistens 3 bis 5 oder 6 Szenen, um zu identifizieren, was der Auslöser ist. Weil ich will nicht sein wie mein Vater oder mein Großvater oder mein Urgroßvater, ist die eine Aussage. Aber was hat es mit dir zu tun? Was hat das für eine Auswirkung auf dich? Was ist die Überzeugung, die du dir irgendwo erzählst und das durch gewisse Erlebnisse, meistens aus der Kindheit, wo das zementiert worden ist, wo das geprägt worden ist?
Also was du ja auch nicht hinterfragst.
Du weißt gar nicht, dass es da ist.
Genau.
Und es ist manchmal spannend, auch wenn man Leute so Schlüsselerlebnisse aus der Kindheit haben. Und sie sagen, ja, und das ist bestimmt der Grund, bla bla bla. Und dann guckst du das an unter Hypnose und du sagst, ja, die Szene ist relevant oder auch nicht. Aber die Interpretation ist eine ganz andere, als du dir immer kognitiv erzählst. Also wichtig, aber, und vielleicht ist das nicht das Schlüsselerlebnis, vielleicht gibt es noch weiter zurück, noch ein anderes, das wirklich sozusagen diese pulsierende Herz von dieser Problematik ist oder für diese, von dieser Einschränkung ist. Und das funktioniert sehr gut auch mit Männern, und ich kann auch, was ich tue, ich vor allem, also für alle, aber vor allem mit Männern, erzähle ich sehr genau die Neurowissenschaft dahinter.
Ja, das hilft.
Das hilft mit all diesen Sachen, auch mit Thriving Männer. Ich will nicht, ich will, Männer wollen Fakten, die wollen verstehen, was ist es, warum funktioniert, woher kommt es, worauf basiert das, welche Untersuchungen gab es dazu, welche Ergebnisse. La-di-da-di-da. Kann ich verstehen, bin ich auch teilweise so.
Und, ist auch gut.
Und ich merke, dass ich, also mein Mann ist Ingenieur, jedes Gespräch ist so. Ich kann nicht einfach eine Aussage in den Raum werfen, ohne es genau zu spezifizieren, wo es herkommt und warum es richtig ist. Aber wenn man das macht und man versteht, okay, das heißt, das kann mir helfen, dieses Gefühl, dass ich diese angezogene Handbremse anhabe, loszulösen.
Und ich bin safe.
Ja, ja, ja.
Das ist ja das Wichtigste.
Ja, ja.
Ja, warum sollten wir diese uralten Muster aufgeben, wenn wir darunter das Gefühl haben, wir sind dann nicht mehr sicher?
Das ist, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und was ich da sage, ist, vor allem wenn ich mit Männern arbeite, ist, du hast die ganze Zeit die volle Kontrolle.
Ah. Okay.
Okay, weil für mich, ich habe viel experimentiert mit vielen Wörtern und mit vielen verschiedenen Leuten. Mhm. Und auch ein Begriff wie safe kann als Schwäche interpretiert werden, as weakness. You're safe because you can't protect yourself.
Okay.
Mhm. Ja, weil du dich selber nicht schützen kannst und das kannst du keinem Mann sagen. Kannst du auch viele Frauen nicht sagen, aber vor allem kannst du keinem Mann sagen. Okay. Funktioniert nicht.
Ja. Dann sind die raus, oder wie, sozusagen?
Ja, weil das ist schon wieder so ein, ja, wenn du den ganzen, warum haben Männer Probleme damit, sich diese Dinge erstmal anzutun, weil sie denken, dass die schwach wirken.
Ja.
Das
ist gleich tot, oder?
Ja. Und dann haben wir wieder so an unsere Peer Groups und unsere Stammesdenker und so weiter. Naja, wenn du nicht performst, wenn du schwach bist, wenn du der Schwächling bist, dann brauchen wir dich nicht.
Und jetzt nochmal ein bisschen zurückgedacht, also als Männer einfach sehr viele Kriege geführt haben, was hat da der Schwache gemacht? Der war halt tot.
Ja, so ist
das. Also der war nicht nur tot, oder beziehungsweise ist dann auch noch gestorben in diesem Gefühl, ich habe das Land nicht verteidigt.
Ja.
Ich habe es nicht geschafft.
Ja.
Ja, also ich meine, schlimmer geht es eigentlich gar nicht.
Ich war nicht gut genug.
Ich war nicht gut genug.
Mhm. Ich war Verräter. Und so weiter und so fort.
Ja, also da kommt wieder das Thema Schuld, Scham. Also ich glaube, das ist wirklich fast uferlos.
Mhm. Ja, ja, so ist es. Und das muss nicht sein, aber das habe ich im Laufe der Zeit gelernt. Ich habe selber in den Spiegel geguckt manchmal und habe gedacht, okay, welche Wörter findest du selber gut? Was resoniert bei dir und was nicht?
Ja, also wie du selber bist oder wie du dich siehst oder wie du sein willst?
Ja, oder Ich habe früher viel mit Frauen gearbeitet. Und dann habe ich, wie gesagt, ein bisschen so diesen Switch gemacht, aus guten, für meine Begriffe aus guten Gründen. und ich musste erstmal neu lernen, wie gesagt, wo hole ich Männer ab und wo sagen sie, ja, es ist zwar richtig, was du sagst, aber das brauche ich nicht.
Genau.
Weil in Klammern, weil ich nicht schwach bin.
Ja, ja.
Ja? Und ich muss nicht sicher, ich fühle mich sicher. Schau mich an. Ich habe einen Panzer gebaut, ich gehe zum Sport, ich bin nicht schwach. Ja. Und darum geht es nicht. Warum kannst du dich nicht selber, warum soll es dir nicht so gut gehen, wie es sein kann?
Ja.
Ja?
Ja,
darum geht es mir.
Das ist toll.
You know, just be the best person you, the best, das haben wir diese Begriffe auf Englisch, the best version of yourself.
Ja. Wobei das ja auch sehr oberflächlich bedient werden kann.
Das ist das Problem.
Genau.
Das ist auch das Problem. Leider ist die Sprache so, egal welcher Begriff man nimmt, das ist schon vorbesetzt oder wird ein bisschen gedreht.
Mhm. Ja. Also aus dem üblichen Tourismus Leistungsorientierung.
Ja, genau.
Und das, noch mehr, noch höher, noch schneller.
Ja,
und
genau. Dann bist du der Beste. Das meine ich nicht, sondern.
Ja, ich weiß, genau.
Ich meine, das ist wirklich, wir müssen auf nichts verzichten, außer auf Dinge, die uns gar nicht gut tun. Mhm. Aber das ist der Reality-Check. Mhm. Mhm. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wenn ich wirklich ehrlich bin.
Mhm. Ja. Kann ein langer Weg sein.
Kann ein langer Weg sein. Und Männer brauchen sehr viel, wenn du mit denen sprichst, die öffnen sich auch. Aber du musst denen Zeit lassen, du musst denen Raum lassen. Die müssen dieses Gefühl haben, dass sie respektiert werden. Und dass sie die Kontrolle nicht verlieren. Dann fühlen sie sich sicher, ohne den Begriff sicher zu nutzen. Und dann kannst du mit dem wunderbar arbeiten.
Okay. Wow.
Ja.
Ich würde es, glaube ich, hier genau so stehen lassen und einen Punkt dahinter machen. Ja, ich bin wirklich beglückt und beseelt. Und wir haben ja vorher gar nicht gesprochen. Du hast auch geschrieben, vorher wollen wir nochmal telefonieren oder wollen wir irgendwie was. Und ich wusste schon, nee, das brauchen wir alles gar nicht, weil das kommt automatisch. Wir sind sowieso, wie auch immer, kommen wir in die gleiche Welle oder in eine wundervoll gemeinsame Welle. Und also du bist an so schönen und so wichtigen Punkten, die unsere Welt besser machen.
Danke. Das danke, freut mich sehr. Und vielen Dank für diese Gelegenheit, wirklich so leidenschaftlich darüber zu reden, weil es mir so eine wirklich Herzensangelegenheit ist.
Ja, ja. Und ich, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, aber ich bin ja auch noch obendrauf eine Jungsmutter, habe meinen Ehemann und habe ganz viel, so viel Mitgefühl für Männer heute, die so ambitioniert sind und so viel wollen und so viel können. Ja, und da freue ich mich einfach riesig, wenn es so weitergeht, dass es in einer Partnerschaft sein kann. Ja. Und da wird es gesund dann für Frauen und Männer.
So ist es.
Und dafür danke ich dir jetzt heute nochmal. Vielen Dank, John Seely.
Dankeschön.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.